ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich will meinen Glauben nicht verlieren, dass wir uns irgendwann so akzeptieren, wie wir sind und uns die Freiheiten lassen, so zu sein, wie wir sein wollen oder auch zu lieben, wen wir lieben wollen. Und auch wenn es gerade wirklich alles irgendwie sehr, sehr dunkel aussieht, glaube ich daran, dass wir da irgendwann hinkommen werden.
Radio 1, die Hörbarust. Wie schön, dass Sie diese Sendung eingeschaltet haben oder diesen Podcast streamen. Jede Woche sitzt mir eine besondere Persönlichkeit gegenüber und hat sich die Mühe gemacht, 8 Songs aus ihrem Leben mitzubringen, mit den dazugehörigen Geschichten und Stationen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ich hatte eine schöne Kindheit, eingebettet in Küsse und Umarmungen, sagte unser Gast mal. Aus dieser vielleicht sogar bedingungslosen Liebe schöpfen Menschen ein Urvertrauen. Und das, so jedenfalls wirkt es, steckt nach wie vor in ihm. Jannik kommt 1992 in Hamburg zur Welt, als jüngster von 3 Söhnen des Maurermeisters Schümann. Während die Jungs Fußball spielen, verschlingt Jannik Schümann Tanzfilme unterschiedlichster Art, von Saturday Night Fever bis Billy Elliot. Ein bisschen tanzt er auch, erst Jazzdance, dann Hip-Hop, aber die Arbeit vor der Kamera wird es letztlich sein, die all seine Talente vereint. Mit 9 Jahren geht's schon mal los, im Musical Mozart. Später übernimmt er als Jugendlicher weitere Bühnenrollen, lässt sich in Hamburg zum Schauspieler ausbilden und zieht mit 18 Jahren nach Berlin. Mit Home Video, Mittlere Reife oder Christian Petzolds Kinofilm Barbara mit Nina Hoss geht's weiter. Es folgen Produktionen wie Jugend ohne Gott oder Serien wie Charité, Die Diplomatin, Sissi oder Disco 76. Und er hat was Neues im Köcher. Aber davon muss er selbst erzählen.
Herzlich willkommen, lieber Jannik.
Hallo, Bettina.
Ich freue mich sehr. Dir eilt ein so ungewöhnlicher Ruf voraus. Also so, es gibt niemanden, der dich getroffen hat. Das klingt jetzt wirklich ganz furchtbar und vielleicht auch ein bisschen anbiedernd, muss aber gar nicht. Du bist einfach ein unglaublich freundlicher Mensch. Du bist wie so ein Infrarotstrahler. Das ist schon ungewöhnlich. Bist du?
Das ist schön.
Ist dir das jemals passiert, dass du bei jemandem so polarisiert hast? Also dass du wirklich gemerkt hast, hier gibt dir jemand beim ersten oder zweiten Begegnen keine Chance, der sieht irgendetwas an dir, das er nicht mag?
Im Vorfeld,
ja,
bevor mich ja Leute kennenlernen, habe ich das und wurde auch gerade wieder vor kurzem damit konfrontiert und mich verunsichert das ganz doll. Und ich denke dann, mein erster Impuls ist immer, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken, weil ich möchte gerne, dass du mich kennenlernst und nicht dir eine Meinung bildest aufgrund von Social Media oder Eventauftritten. Ja, man ist immer so aufgeregt auf dem roten Teppich und während Events da kann man keinen richtigen Eindruck bekommen von mir oder von irgendeiner Person. So. Aber es ist schön zu hören, dass es, wenn ich jemanden treffe, dass man oft gut miteinander klarkommt. Mhm. Es gibt schon Leute, die, ne, man interessiert sich nicht für jeden Menschen. Also
nein,
man führt natürlich Gespräche und denkt sich dann auch, das Gegenüber wird mit mir ein Gespräch führen und denkt sich, oh ja, das war jetzt nett, aber muss auch nicht nochmal passieren. Aber das ist ja auch vollkommen okay.
Ist ja interessant, dass wir beide so unterschiedlich unsere Jobs sind, jetzt wo du das so sagst. Wir müssen Gespräche führen, ne? Also das ist unsere Arbeit und bei dir ist es nochmal so, dass du nochmal ein Produkt sozusagen dahinter verkaufst in der Regel. Es ist eine neue Serie, es ist ein neuer Film. Also man muss sich da schon, und sei es auf so einem professionellen Gleis begegnen, ne? Und im Idealfall stimmt dann die Chemie. Und man denkt so, okay, gut, let's go, lass uns durchbrennen und jetzt sprechen wir mal miteinander auf allen möglichen Ebenen. Das ist natürlich dann ideal, wenn das passiert.
Und schön ist es, wenn es dann eben passiert, wenn nicht 1000 andere Leute um einen herum sind oder Presse um einen herum ist, sondern man in einem privaten Kontext miteinander reden kann. Dann wird's schön.
Wahrscheinlich bist du auch jemand, der sich als, ich kenne nur dieses negative Wort, harmoniesüchtig. Wie ist denn eigentlich das abgefederte Wort? Harmoniefreudig könnte man vielleicht sagen, ne? Harmonie.
Weil Sucht immer negativ konnotiert
ja,
ist.
Ja, harmoniesüchtig zeigt jemanden, der auf Teufel komm raus mit jemandem irgendwie gut auskommen will. Und das meine ich damit nicht. Aber du bist wahrscheinlich auch jemand, der eher den Konsens sucht als den Dissens.
Auf alle Fälle. das kann man so positiv auslegen. Man kann es aber auch kritisch hinterfragen, weil man mich schon eindeutig als People-Pleaser darstellen kann. Und People-Pleaser haben es auch schwer, ne? Weil wenn ich dann irgendwie merke, dass die Harmonie nicht so ganz da ist, dann werde ich ganz unsicher.
und dann kommt dein Repertoire. Was kommt denn dann?
Dann wird es schwer. Nee, also ich hab's und ich achte dann auch drauf, dass es allen Leuten, die um mich herum sind, gut geht. Mhm. Und ich kann es dann auch nicht ausstehen, wenn es einer Person nicht gut geht. Und das ist manchmal anstrengend.
Ja, und ich glaube auch, dieses People-Pleaser ist ein schönes Wort, eine schöne Bereicherung, finde ich. Ist ja auch irgendwie durch Digitalisierung und Social Media und so weiter gekommen und hat sich verbreitet. People-Pleaser, vielleicht gab es auch immer schon. Aber ich meine, ich glaube, die meisten Menschen sind's. Also ich würde jetzt mal sagen, 85% aller Menschen sind es. Dr. House ist es nicht und Putin ist es vielleicht auch nicht. Und Trump ist es auch nicht. Wobei Trump ist es irgendwie dann vielleicht auch doch. Ich glaube, wir wollen dann doch gemocht werden. Ganz Social Media ernährt sich von Likes.
Genau.
Ne? Also
das ist darauf baut alles auf, ne?
Und wahrscheinlich sogar, wenn man jetzt, wir sind ja beide keine Sozialforscher, wenn man jetzt zurückgeht in die Höhle und damals, also du musstest, also du warst wahrscheinlich auch darauf angewiesen, gemocht zu werden. Das ist ja nicht einfach nur so eine Laune, sondern du willst zum Rudel gehören, du musst zum Rudel gehören, um zu überleben. Also das steckt tief in unseren Knochen und manchmal wäre es schön, man könnte das abstreifen und sagen, fuck you, ehrlich.
Manchmal wäre es schön,
ja. Kannst du streiten?
Ja, ich streite nicht viel. Ich streite wirklich nicht viel. Aber ich könnte es. Ich könnte es.
Hat ihr das? Nein, aber nein, das klingt so nach, wenn es sein muss, dann kann ich das. Musstest du das in dem Sinne lernen, dann auch hinten wieder sozusagen zurückzukommen? Also jemandem entweder die Chance zu lassen, sich zu entschuldigen oder sich selbst zu entschuldigen? Fällt dir das leicht?
Oh ja, ich kann mich gut selbst entschuldigen. Also ich bin auch oft an Leute geraten, die damit nicht so, die das nicht so einfach können. Mhm. Und dann entschuldige ich mich einfach irgendwann. Mhm. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass ich gerade wirklich nicht Schuld habe. Mhm. Weil ich einfach möchte, dass die Sache geregelt wird und dass wieder Harmonie, jetzt sind wir wieder bei Harmonie.
Ja, es ist ein schönes Wort, das ist ein gutes Wort.
Deswegen entschuldige ich mich dann einfach irgendwann. Nee, ich kann schon streiten. Ich bin auch niemand, der Streit aus dem Weg geht oder, also man könnte jetzt ja auch denken, dass ich immer nur will, dass alles schön ist, ne, und quasi so eine Brille aufhabe und quasi keinen Realitätscheck ab und zu mal durchführe. Das ist überhaupt nicht so. Aber ich musste bisher noch nicht super viel streiten.
Streiten können bedeutet ja auch, also ich will mich jetzt gar nicht so festbeißen und doch komme ich ja auch hier in dieser Sendung, in diesem Podcast immer wieder an den Punkt, in dem wir momentan sind oder in dem wir jetzt seit einiger Zeit schon sind, dass eine Gesellschaft, einzelne Elemente einer Gesellschaft, Freunde, Bekannte, Kolleginnen und Kollegen, man ist nicht einer Meinung und spürt aber, dass dieses unterschiedlicher Meinung sein keine richtige Muskulatur hat, um zum Ausdruck gebracht zu werden oder zum Ausdruck zu kommen. Die Leute stellen fest, sie stehen auf anderen Seiten und entfremden sich, drehen sich um und gehen oder hauen sich gleich die Köpfe ein. Und ich weiß nicht, ob wir jemals besser waren als Gesellschaft. Man hat es vielleicht einfach nur nicht so gemerkt. Aber es ist ja wichtig, dass man sich streiten kann. Auch das beinhaltet ja auch einen konstruktiven Streit beispielsweise oder eben einen Austausch an Argumenten im Idealfall.
Voll, das ist der Debattierclub in der Schule, den man lernt. Ne?
Hattest du sowas?
Also wir hatten das, glaube ich, in, ich weiß gar nicht, wie unser Politikfach hieß damals. Das sind ja immer so komische Akronyme. Weiß ich gerade nicht mehr. Gesellschaftspolitik, irgendwas.
Gesellschaftskunde, wie heißt es? Gemeinschaftskunde vielleicht?
Gemeinschaftskunde sowas? Und genau. Ja, wie auch immer. Und da hat man auf jeden Fall, ne, da haben wir schon, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel mehr nennen, aber eine Situation bekommen und dann hieß es, die linke Hälfte der Klasse sucht pro Argumente für diese Seite. Das heißt, du konntest auch am Ende, musstest du quasi für etwas argumentieren, was du gar nicht selbst fühlst, aber einfach nur, damit man ein Gespräch zustande bekommt. Und das bringt ja mega viel Spaß.
Irre. Also allein schon das Zuhören macht Spaß und es leuchtet, finde ich, so ein. Also die Vorstellung, dass du entgegen deiner eigenen Überzeugung argumentieren musst, Argumente finden musst und plötzlich merkst, dass dieses Gefäß, von dem du dachtest, dass da deine Überzeugungen drin liegen und dass sich das plötzlich so erweitert, dass das plötzlich so, huch, dass da ganz andere Sachen noch reinkommen können. Das ist so und so wichtig auch, glaube ich. Ne? Man kann ja dann immer noch dieses berühmte I agree to disagree, also wir kommen nicht zusammen, aber wir respektieren uns.
Das ist toll. Horizont erweiternd am Ende.
Letzte Frage zu diesem Thema. Gelingt es dir, Dinge nicht persönlich zu nehmen?
Jein.
Und wenn ja, wie machst du es?
Nee, ich glaube, ne, wenn ich jetzt mal, diese Frage habe ich mir entweder noch nie oder sehr lange nicht gestellt. Ich glaube, ich würde eher dazu tendieren, Dinge persönlich zu nehmen. Mhm. Und das nicht einfach abblättern zu lassen oder nicht zu nah an mich herankommen zu lassen. Und du?
Ich nehme viel zu viel persönlich. Mhm. Und ich hätte mir jetzt eine Antwort erhofft, die ich mir überstreifen kann wie ein Gummistiefel, wo ich so denke, ich versuch's wenigstens, weil ich immer denke, wenn Leute so sagen, ja, nimm's nicht persönlich, aber und ich denke, wenn mir jetzt jemand sagt, also jetzt, gut, ich wüsste jetzt, mir fällt jetzt auch kein Beispiel an, aber dadurch, dass mein Job schon auch ich bin, das ist jetzt kein Tisch, den ich dir, den ich gemacht habe, wo ich sage, ja, den kannst du mögen oder nicht mögen, sondern es hat einfach sehr viel mit mir zu tun, aber auch generell super. Ich wäre gerne weiter damit. Ich wäre gerne jemand, der, ich habe eine Kollegin, die das super kann, die ist sehr viel jünger als ich und die zeigt mir immer wieder, und das stelle ich so bewundernd fest, auch wenn sie zum Beispiel einen Fehler gemacht hat, so ganz objektiv Fehler, also ich habe vergessen, dir Fotos zu schicken oder ich habe so, dann sagt sie, ah ja, sorry, habe ich vergessen, und schickt sie dann. Und ich glaube, ich würde 30 Mal sagen, oh, es tut mir wahnsinnig leid und ich hoffe, dass du jetzt keine Probleme hattest und nicht das, und oh, ich weiß nicht, wie konnte ich das denn vergessen? Und
wie kann ich dir gut machen?
Ja, genau. Und ich wäre gerne einfach so, das ist die Arbeitsebene, ist mir passiert, jeder macht Fehler, sorry, okay, so. Und so würde ich gerne, das wäre toll, oder?
Ja, ja.
Und emotional und empathisch kann man ja dann immer noch zu 90% sein und auf dieser Ebene eben klarer. Einfacher.
Ich glaube aber, ein entscheidender Punkt, den du gerade genannt hast, ist, dass wir in unserem Beruf wir selbst sind. Ne?
Sagt der Schauspieler?
Naja, bin ich, klar, ich spiele eine Rolle, aber wenn man mich kritisiert, dann, das ist ja nichts Materielles. Das ist ja nichts wie den Tisch, den du gerade beschrieben hast, und da ist eine Delle drin, und da siehst du, da ist eine Delle drin, und dann sagt der Kunde oder die Kundin, das musst du nochmal machen, und du kannst es nicht schönreden. Du sagst, ja, sorry, das habe ich einfach gemacht, so. Alles bei uns ist ja nichts Materielles. Das ist ja, das kommt ja von uns. Das schöpfen wir ja von uns, von innen heraus.
Du kannst das Pech haben, dass du in einem Film mitspielst, der mit einem schlechten Drehbuch. Mhm. Und dass man dann sagt, ja, sorry, aber Jannik Schümann in dem Film, nee, sorry. Also da könnte man ja jetzt auch nochmal differenzieren. Ne? Jemand,
total,
der,
na klar,
der dann sagt, der Film war scheiße, das Drehbuch war kacke, aber Jannik Schümann war wie immer gut. Oder
ja.
So, ne? Aber wenn du Pech hast, läuft es eben so, hast du den Film gesehen, ja, der ist echt schlecht. Ja, wer spielt denn mit Jannik Schümann? Ah ja, okay.
So. Und dann ist es am Ende auch so eine subjektive Wahrnehmung. Ne?
Na klar.
Weil entweder man mag, also das hat man ja selbst, man guckt Filme und denkt sich, oh, die Person mag ich eigentlich gar nicht so gerne sehen. Und dann gibt man der auch selten nochmal eine neue Chance. Es passiert in Sekunden schneller.
Das nenne ich mal einen Gesprächseinstieg, Jannik Schümann.
So sieht es nämlich aus. Hm.
wir beginnen mit, also ich habe hier ein Stichwort bekommen, dein erstes Konzert, Rosenstolz, lass sie reden. Und es passt ja auch ein bisschen über das, was wir gerade gesprochen haben, oder zudem. Es hat was mit Glück zu tun, aber es hat auch ein bisschen was mit Abschied zu tun, mit dem Tod. Ich weiß nicht, ob du Anna gekannt hast.
Nee, Peter kenne ich und Ulf Leo Sommer und Anna habe ich nie kennengelernt.
Wollen wir das Lied erstmal hören und dann erzählst du
mit.
Jeder hat es ja gewusst, jeder hat es ja geahnt, dass mit dir etwas nicht stimmt. Lass sie nur reden, wenn du etwas anders bist als der ganze lahme Rest. Wird die Stadt langsam nervös? Egal, lass sie nur reden, lass sie reden. Und wir lieben dafür laut.
Der Schauspieler und Synchronsprecher und, habe ich jetzt gerade noch was vergessen? Da ist, glaube ich, noch eine dritte Sache.
Hörspielsprecher, aber das ist so ein bisschen wie Synchron. Und das war's.
Hobbytänzer.
Hobbytänzer. Oh, bei Hobby können wir jetzt hier ganz lang reden. Ganz viel Hobby.
Jannik Schümann. ist heute hier zu Gast. Und was mich sowieso schon mal für dich eingenommen hat, ist, dass du Spielefan bist.
Mm, oh, ganz Gott. Toll.
Oh, ich habe früher so viel gespielt, alles mögliche, Kartenspiele, Billard, Backgammon und so weiter. Und will mir jetzt von dir erzählen lassen, was du so spielst. Und ich weiß, es gibt ein Spiel, du hast einmal so einen Adventskalender erfunden, davon musst du erzählen. Mhm. Aber auch, was ist das Spiel, wenn ich du wäre? Habe ich das richtig verstanden oder erinnere? Was ist das? Ich will das spielen.
Also das ist quasi die Grundlage des Adventskalenders, den ich mit Freunden und Freundinnen kreiert habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, populär haben Joko und Klaas das gemacht. Wenn ich du wäre, ist, ich sag dir jetzt, wenn ich du, oder wir beide sind in einer Bar, ne? Und ich sag, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zur Theke gehen und so lange auf den Barkeeper einreden, bis du 2 Wodka-Shots bekommst. Und dann musst du es machen. Und das Ding ist aber, danach bekomme ich eine Retourkutsche. Aha. Das heißt, ich weiß immer, ich kann dir nur so eine so schlimme Aufgabe oder Challenge geben, wie ich sie selbst ausführen würde.
Wobei das ja auch sehr subjektiv ist.
Also das ist total subjektiv und das ist auch das Lustige daran, weil so ein Peinlichkeitsempfinden ist wirklich komplett variabel.
Ja. Erinnerst du dich an so eine Situation? Muss auch keinen Namen nennen.
Naja, dadurch, dass... Und dann das waren Freundinnen tatsächlich, wir haben uns angefangen, irgendwann Adventskalender zu basteln und haben uns jeden Tag so eine Aufgabe gegeben und hatten einfach die lustigste Adventszeit. Und dann haben wir das ganz vielen Leuten erzählt und ganz viele haben gesagt, boah, das möchte ich eigentlich auch, das klingt nach einem tollen Spiel. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wäre es denn, wenn wir daraus wirklich mal ein Spiel kreieren und mit Regeln. Und man bekommt quasi einen Adventskalender mit 24 Aufgaben statt Schokolade von der Mami. Und jeden Tag kriegst du eine Aufgabe und wenn du die Aufgabe erfüllst, dann kommst du weiter quasi. Und bei jeder nicht erfüllten Aufgabe kriegst du einen Minuspunkt. Und am Ende nach den 24 Tagen gibt es eine Person mit den meisten Minuspunkten. Und die muss dann, das muss man am Anfang absprechen, ne, was keine Ahnung,
passiert. Okay.
Kocht für alle oder so. Also dass man nochmal so einen schon gemeinschaftlichen Abend hat. Oder.
Und muss man die Challenges, die man da unternimmt, muss man sich dabei filmen? Oder wie ist das? Oder muss man irgendwas vorlegen oder so? Sonst kann ich ja erzählen. Ich habe 13 Leute unter den Tisch getrunken. Doch, glaub mir.
Der Ehrenkodex ist das Wichtigste bei uns, ne?
Ehrlichkeit.
Genau. Du musst ehrlich sein und wir glauben uns auch total. Und wir sagen auch, wenn man mal was nicht gemacht hat. Okay. So. Und wenn man es filmen kann, wenn man nicht dabei eine andere Person filmt, dann ist das natürlich ganz wichtig, dann kann man es auch gerne machen. Du kannst ja immer mit dem Handy rumlaufen und eigentlich in dem Selfie-Modus filmen. Mhm. Dann hast du es quasi so unten leger am Körper hängen und filmst dich dabei und keine andere Person wird gefilmt und genau, es ist saulustig.
Ich habe mich immer gefragt, bei Wahrheit oder Pflicht, warum Leute eigentlich...
Pflicht nehmen?
Ja, und warum sie bei Wahrheit ehrlich sind. Also ich würde jetzt mich wirklich als ehrliche Haut bezeichnen. Aber in so einer Situation, und hast du dem, da kommen ja auch sexuelle Fragen und so weiter, bevor ich das irgendwelchen Leuten erzähle... Lüge ich doch natürlich.
Ja, oder du nimmst einfach Pflicht.
Naja, bei Pflicht. Bist du schon mal richtig reingefallen bei Pflicht?
Ich habe ganz lange keine Wahrheit oder Pflicht mehr gespielt. Ich bin aber so ein ehrlicher Spieler, dass ich nicht lügen könnte.
Oh ja, wie toll, wie du mich jetzt darstellst. Toll. Wirklich. Also. Nein, weil meine Aufrichtigkeit halte ich überall. Aber trotzdem, ich denke so, ja, stimmt. Ich habe mich jetzt da, ich habe mir ins eigene Knie geschossen, aber...
Gut, wir haben ja eine Lügnerin, glaubt ihr nichts, Leute.
Das ist ja leider
wir haben eine
so.
Lügnerin am Tisch und einer, der die Wahrheit sagt.
Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich glaube, wenn da muss ich ein bisschen tiefer bei dir graben und in die zweite Ebene einsteigen. Tut mir leid. Haben wir über den Song gesprochen?
Nein, haben wir gar nicht.
Dann lass uns das mal jetzt machen. Rosenstolz.
Rosenstolz, lass ich reden. Ich wollte gerade nochmal sagen, dass ich habe mir meine Musikauswahl dann angeguckt, ne, die 8 Songs, und dann dachte ich, ich hätte mich auch vielleicht irgendwie objektiv betrachtet cooler darstellen können.
Nein.
Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ne, welche Songs haben mich begleitet
in
meiner Kindheit und Jugend. Und Rosenstolz war eine der Lieblingsband meiner Eltern. Und das heißt, ich bin mit Rosenstolz groß geworden. Es lief immer zu Hause und ich hatte eine wahnsinnige Faszination für Anna als junger Mensch. Ich bin mit Musicals groß geworden und ich finde, Rosenstolz hat auch was Musical-leskes. Und mich haben die Songs einfach immer in ihren Bann gezogen und ich mochte sie wahnsinnig gerne. Ich fand vielleicht schon damals auch die queere Community, was ich damals noch nicht verstanden habe, ne? Aber vielleicht hat das auch einen Grund gehabt, warum ich mich da irgendwie hinzugezogen gefühlt habe. Und ich war, glaube ich, mit 8 zum allerersten Mal auf dem Rosenstolz-Konzert mit meiner Tante und stand in der allerersten Reihe und werde das, glaube ich, nie vergessen, in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Und dann war ich relativ oft bei Rosenstolz und dann habe ich irgendwann Peter Plate kennengelernt und Ulf Leo Sommer, weil die jetzt ja die Intendanten sind vom Theater des Westens in Berlin und ich bei deren Shows eingeladen war. Die haben ja Kudamm auf die Bühne gebracht und Romy und Julia und so kam der Kontakt zustande und das war wirklich ein ganz besonderer Moment für mich, als ich Peter kennengelernt habe, weil ich nochmal so in die Kindheit katapultiert wurde.
Jellicle Katzen hast du mitgebracht. Was auch immer Jellicle Katzen sind.
Ja, wirst du gleich erfahren.
Aus dem Musical Cats, deinem ersten Musical. Mhm. Und ist das jetzt die deutsche Version? Ja, das heißt, es spricht jetzt gleich für sich selbst?
Es würde, glaube ich, für sich selbst sprechen,
okay,
genau.
Gut, dann hören wir es uns mal an.
Kommst du blind auf die Welt?
Ist die Nacht für dich hell?
Scheut dein Blick nie zurück und du schaust für den Schein.
Hier ist die Hörbar los.
Ja, genau.
Mit dem schönen Jannik Schümann. Ja.
Ja, ich habe hier meine Songs mitgebracht.
Und ich finde es gut und ich möchte mich dafür bei dir bedanken.
Okay.
Und wenn ich nicht so mitwippe, nimm es nicht persönlich. Du,
nee, kann ich ja sehr, sehr gut.
Gut. Ich habe gedacht, der ist bestimmt im Sommer zur Welt gekommen. Und tatsächlich, du bist im Sommer zur Welt gekommen. Mehr Sommer geht eigentlich gar nicht. Am 22. Juli 92 in Hamburg, Bergedorf. Ich habe mir deinen Gastauftritt bei Daniel Zillmanns Podcast angehört, bei dem ich auch zu Gast sein durfte. Du warst, glaube ich, der erste Gast bei ihm.
Ja.
Daniel, ich würde mich so weit rauslehnen und sagen, Daniel ist ein Freund inzwischen. Und der hat ja nun eine sehr große Affinität zur Astrologie. Und irgendwie gab es da, ich nun hingegen gar nicht, deswegen hat es mich doppelt verwirrt, dass es bei dir irgendeine Mischung gibt zwischen was bist du und
das war
was.
Ein ganz traumatisches Erlebnis.
Was denn? Ich meine, es gibt ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, deswegen möchte ich das unbedingt nicht abkürzen.
Du, pass auf, ich erzähle das gerne, ich erzähle es aber in der Kurzform, ne, und lasse ein paar Emotionen, die ich währenddessen gespürt habe, raus. Genau, einer seiner Hauptbestandteile des Podcasts war, dass man eine kurze Nachricht von einem Star-Astrologen bekommen hat.
My, ne? Fabulous Life heißt der,
genau.
Podcast, genau.
Und man sollte im Vorfeld seinen Geburtsort, Zeit und Datum hinschicken.
Ja.
Und dann der Astrologe wusste aber nicht, wer das ist, ne, so. Und hat dir dann so eine einminütige Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich nochmal in meinen Akten geschaut, wann ich geboren wurde und wie viel Uhr. Und ich dachte, es wäre 12.12 Uhr. Und ich habe mich daran erinnert, dass meine Mama mir ein Jahr vorher zum Geburtstag gratulierte und irgendwie schrieb, heute vor 30 Jahren um 20.12 Uhr bist du zur Welt gekommen. Und ich dachte so, hä? Ich dachte, ich bin um 12.12 Uhr zur Welt gekommen. Okay, aber Mama wird's ja wissen.
Ja.
Und habe dann also Daniel 20.12 Uhr geschickt.
Ja.
So, und ich bin am 22. Juli zur Welt gekommen und es ist der letzte Krebstag. Und ich wusste bis dahin nicht, weil ich auch noch, ich bin nicht so wirklich into Astrologie, ich wusste bis dahin nicht, dass man bis 16 Uhr Krebs ist und ab 16.01 Uhr Löwe. Ich dachte, es wäre der nächste Tag. So, also bekomme ich in seinem Podcast die Sprachnachricht von dem Star-Astrologen, der, hallo du Löwe. Und ich weiß, das kann nicht sein. Wie Löwe. Und dann Auch wenn ich nicht into Astrologie bin, ist das ja so ein gesellschaftliches Ding, wenn man Leute kennenlernt, man fragt erstmal, was ein Sternzeichen bist du, ob man...
Fragst du das wirklich?
Irgendwann, also wenn man so nach dem Wetter fragt, rede ich über Sternzeichen.
Wirklich? Du redest über das Wetter und dann über Sternzeichen? Das so. Kann doch nicht, wir hätten dich niemals eingeladen, wenn ich das gewusst hätte.
Wir haben noch nicht über das Wetter geredet heute. Nein, aber ne, also ohne, dass ich damit was anfangen kann. Ich hatte meine Diddl-Krebstasse.
Was?
Ich hatte, also früher als Kind, ich hatte so eine Krebs-Sternzeichen-Anhängerkette und... Auf einmal war ich Löwe und ich musste mein ganzes Leben überdenken.
Janik Schiemann, auf einmal war ich Löwe.
Auf einmal war ich Löwe. Und dann hat es mir aber gefallen, Löwe zu sein. Weil dann ich
Löwe
dann,
klingt das doch super.
Löwe klingt super. Und dann, Schnitt, 4 Wochen später, ich mittlerweile Löwe. Und dann meine Mama hat gerade ihre Rente beantragt und brauchte von uns, von ihren Kindern, die Geburtsurkunden. Und ich hatte meine nicht mehr und deswegen habe ich sie beim Standesamt, brauchte ich nochmal eine neue beglaubigte Urkunde. Ja. Und dann bekomme ich sie zugeschickt und dann stand da halt 12.12 Uhr. Und dann habe ich Mama sofort angerufen. Ich so, Mama, du musst mir helfen. Wann bin ich denn jetzt geboren worden? Das ist jetzt wirklich entscheidend, weil entweder ich bin Krebs oder Löwe. Und dann wollte sie mir natürlich nicht glauben. Und ja, 12.12 Uhr. Ich war also Krebs. Mhm. Dann habe ich bei Daniel angerufen. So, Daniel, diese Sendung darf nicht ausgestrahlt werden. Das sind Fake News. Und dann bin ich nochmal ins Studio gegangen und wir haben...
Ihr habt das nochmal gemacht?
Ja, na klar.
Das kann ja wohl nicht
Doch, natürlich.
Sein.
Und dann haben wir aber die Aufzeichnung, die wir hatten...
Gelassen und nur diesen Part neu gemacht.
Und dann kam, und dann habe ich auch die Geschichte erzählt, weil dann meinte Daniel so, es ist jetzt 4 Wochen später, wir sitzen hier wieder zusammen. Janik, rede mal darüber,
Was
warum.
Was ist denn überhaupt... Also du hast dich ja dann eingegroovt darin, Löwe zu sein.
Ja, bin
Wie
ich
fühlte
jetzt
sich
nicht
das?
Mehr.
Du bist es Gut. jetzt nicht mehr. Du bist jetzt Krebs und dann kommt ja noch dieser ganze Aszendentenkram dazu.
Das heißt, ist geblieben. Aszendent und Mondzeichen sind geblieben.
Oh, Alter, ist das. Da würde ich, glaube ich, lieber Mathematik studieren, als da irgendwie reinzugehen. Mhm. Aber wie bist du und wie bist du als Krebs? Was, sag mal so ein, zwei Sachen. Was ist so typisch
genau,
Krebs?
Genau, das weiß ich halt alles nicht. Löwe passte wahnsinnig gut auf das Bild eines Schauspielers. Als ich gelesen habe, jemand, der einfach gerne auch auf die Bühne geht und sich präsentiert.
Oh, da würde ich jetzt sagen, so. Aber und Zwillinge, ich habe so zwei Gesichter.
Genau, und die Waage ist ganz ausgeglichen.
Und der Skorpion und so cholerisch und deine Kraft.
Aber Krebse sind gefühlvoll, emotional, glaube ich. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich ganz viele Zuschriften, dass das nicht stimmt.
Und das bist du doch aber.
Das bin ich total. Jetzt aber, um das quasi abzuschließen, ja. Wenn man am diesem Tag Geburtstag hat, an dem beide Sternzeichen sich
22.
abwechseln.
Juli.
Dann ist man quasi von beidem etwas.
Das hätten wir ja wirklich kürzer haben können.
Ja, kannst ja alles nochmal schneiden.
Nein, weiß Gott so, nicht.
Ich bin Krebslöwe.
Gut, das ist mir egal, weil ich da eh nichts drüber weiß genau. Und auch jetzt gerade nichts Großes erfahren habe, außer irgendwo das Wort emotional, wüsste ich jetzt gar nicht, wer das nicht für sich in Anspruch nimmt. Ich habe meine Mutter, weil mir jemand früher mal gesagt hat, dass du dich da gar nicht mit beschäftigst und du bist die totale Jungfrau und ich will dir ein Geburtshoroskop schenken. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Wann bist du denn geboren worden? Habe ich gesagt, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Und dann musst du doch mal deine Mutter fragen. Meine Mutter hat ein Kind zur Welt gebracht, mich. Da habe ich gesagt, Mama, wann bin ich denn zur Welt gekommen? Da sagt sie, Mensch, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja, okay, aber war es morgens oder nachts oder Mensch, weiß ich nicht. Und
was?
Ich gesagt, und dann hat noch jemand gefragt, eine Ärztin, ob ich eine Sauggeburt bin oder eine Zangengeburt. Da hat sie auch gesagt, Mensch, es liegt so lange zurück, ich weiß es nicht. Das ist so erschütternd, finde ich.
Das ist krass, dass dieser Moment einfach gar nicht mehr auch zeitlich einzuordnen ist.
Ich bin
ist.
Jungfrau Aszendent Krebs, ich möchte nur, dass du es weißt.
Ah ja.
Ja? Okay, gut. Dann, es gab ja neulich jemanden, der gesagt hat, Frau Rust, ich höre gerade Ihre Sendung und Sie, ich höre die ganze Zeit nur Sie reden. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt abschalte. Das ist eine Unverschämtheit. Vielleicht hört er ja heute wieder zu, dann wäre jetzt der Moment, tut mir leid, wieder auszuschalten. Ich habe jetzt die ganze Zeit geredet. Bevor wir in dein Leben noch tiefer einsteigen, hören wir, wie schön, die No Angels,
ja,
Daylight in Your Eyes. Es gibt niemanden, der dieses Lied nicht mag, würde ich behaupten.
Nach dem anderen.
Nein, das ist, ich glaube, dass die, vielleicht gibt es so 12 Zyniker auf der ganzen Welt, die nur 12 Ton hören. Aber ich glaube, wenn man alleine ist, im Auto oder in seinem Zimmer, dann hört man sich Daylight in Your Eyes an. Da gibt es auch eine geile Swing-Version. Kennst du die?
Mhm.
Super.
Mhm.
Und wir hören die jetzt, warum?
Weil ich Generation No Angels bin. Ich wurde mit denen groß. bin auch da auf dem Konzert gewesen damals. Erste Staffel Popstars, ne, habe ich natürlich verfolgt im Fernsehen. Riesiger No Angels Fan. Und dann einer der schönsten Momente meines Lebens. Es gab vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren eine Wiederzusammenführung der No Angels ohne Vanessa. Also es sind nur 4.
Vanessa ist die
eine der 5.
Warte mal.
Wie soll ich sie beschreiben? Ja, die hatte brünetten Bob.
Ah ja, okay. Genau.
Und die ist nicht mehr dabei gewesen, aber die 4 haben sich wieder zusammengetan und haben in der Wuhlheide vor 20.000 Menschen nochmal ein Konzert gegeben. Und das war so krass, weil das war einfach Nostalgie pur. Es war so Kindheit. Und alle in der Wuhlheide waren natürlich 30 plus. Ne? Alle haben mitgesungen laut. Die haben einfach ihr Konzert mit Daylight in Your Eyes gestartet, einfach mit dem größten Banger. Und das Geilste aber, ich kenne ja natürlich keinen Songtext von denen, ne? Weil ich habe ja die englischen Songs als 9-Jähriger gehört. Ich habe nie wirklich gelernt, was die wirklich singen. Aber niemand in der Wuhlheide wusste, was die wirklich singen. Und es war wirklich ein lautes I wish you so now, I seen on the set. Aber so haben alle mitgesungen. Und das war so geil. Und da war ich mit meinem besten Freund, mit Markus, und wir haben einfach irgendwie wirklich den absoluten Spaß unseres Lebens gehabt.
Show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you are. I wanna be daylight in your eyes.
I wanna be sunlight, only want love.
I wanna be daylight in your eyes.
I wanna be love, only stronger.
Das macht Spaß. Yannick Schümann ist heute hier. Das macht Spaß, das habe ich wirklich gerade gedacht, aber es klingt so ein bisschen so, als hätte ich bei so einem Autoscooter abmoderiert, oder?
Das macht Spaß.
Steiner. Yannick Schümann ist heute hier zu Gast, 1992 in Hamburg zur Welt gekommen. Dein Vater, wir haben ihn eben schon kurz vorgestellt, hat ein Maurerunternehmen und ist selbst Maurer. Und deine älteren Brüder sind es auch und übernehmen oder haben jetzt schon, ich weiß nicht, wo Stand der Dinge ist, aber die arbeiten auf jeden Fall zusammen. Ich habe mir auch ein Foto von der Familie.
Süß,
das ist oder? Wirklich, ja.
Ja, ist wirklich ganz, ganz, ja. Ganz schönes Foto übrigens von den
find
dreien.
Finde ich auch. Ja. Man hat so das Gefühl, die mögen sich und das sind gute Leute.
Ja.
Und so in etwa stelle ich mir eure ganze Familie vor, auch deine Mutter. Du hast auch das Glück, dass eure Eltern, deine Eltern noch, die sind noch zusammen, die sind schon sehr lange zusammen, ne? Und stell sie uns doch mit 1, 2 Sätzen vor, die beiden.
Meine Eltern, Kerstin und Peter, beide 66, 67, je nachdem, einer 67, also um die 66, 67, sind jetzt mittlerweile in Rente, weil meine Brüder dieses Jahr das Unternehmen übernommen haben. Und meine Mama ist Zahnarzthelferin. Und das sind einfach zwei Menschen, die ganz liebevoll miteinander umgehen, uns drei Kindern dadurch eine Basis geschaffen haben oder ein Bild, vielleicht auch ein romantisiertes Bild gezeigt haben, ne, wie ein Paar miteinander umgehen kann, weil man jetzt irgendwie mit einer rosaroten Brille rausgehen und so denkt, ja, aber zu Hause war ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann irgendwann merkt, oh, das ist ja doch ein bisschen schwerer im wahren Leben. Aber also auch die hatten ihre Baustellen, ne, aber haben uns wirklich wahnsinnig tollen Ort geschaffen zum Großwerden auf dem Land. Und da in absoluter Sicherheit und voller Liebe und Zuneigung. Es war ganz schön.
Auf dem Land, jetzt werden Leute sagen, Hamburg Land, das ist also Bergedorf, das ist
hinter Bergedorf. Bergedorf ist ein Vorort, ne? Und dann nochmal eine Viertelstunde mit dem Auto liegt Vieh- und Marschlande. Und das ist wirklich, also da, wo ich das Haus, in dem ich groß geworden bin, das in der Straße sind 5 Häuser und dann erstmal Kilometer Naturschutzgebiet und Schafe und Kühe und Pferde und Fasane, und es ist wunderschön.
Ach, schön.
Genau, am Deich, also Deichkind.
Und eine Kirche nebenan.
Direkt nebenan eine Kirche.
Und das bedeutet erstmal nicht ausschlafen, auch nicht sonntags, gerade nicht sonntags wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie oft
lustig, da... Lustig, dass du sagst, weil das stimmt.
Ja.
Ja. Ja. Also das, der, oder man hört es irgendwann nicht mehr, weil ich wohnte dann in meiner ersten Wohnung in Berlin, in Moabit, auch in der Nähe einer Kirche. Und einige Leute haben zu mir gesagt, boah, wie kannst du denn da schlafen? Mhm. Das ist ja voll nervig und ich habe es halt nicht gehört.
Mhm. Ja. Neben der Kirche leben heißt auch, wir haben eben schon beim Café kurz drüber gesprochen, du kriegst den ganzen Kreislauf des Lebens mit. Du bekommst die Hochzeiten mit, danach mit einem gebührenden Abstand, die Taufen. Mhm. Man bekommt auch die Beerdigung mit, also auch das Ende des Lebens. Und gerade in so dörflichen Gemeinschaften ist es ja auch nicht anonymisiert, sondern das hat ja schon, auch wenn man mit den Leuten nicht ganz nahe ist, man kennt sie zumindest, man weiß, was da ist. Hattest du dein Zimmer, oder gab es ein Fenster raus zum hinten zur Kirche, sodass du das ein bisschen beobachten konntest?
Nicht aus meinem Kinderzimmer. Das Kinderzimmer von meinem Bruder Julian lag zur Kirche raus oder zum Friedhof. Aber unten im Wohnzimmer, ne, das war, da haben wir die Kirche gesehen.
Mhm. Genau. Und hat dich das in irgendeiner Weise... Hast du die Leute beobachtet oder hat dich das gar nicht so interessiert? Du hast ja dann auch Trauer. Man hört das Weinen, so komisch das klingt. Es gibt jetzt nicht so viele Orte, bei denen man weiß, hier hört man Menschen weinen. Fremde Menschen und Menschen, die man vielleicht kennt, aber so nah am Friedhof, so nah an der Kirche.
Also wenn ich an Beerdigungen denke, dann habe ich sofort das Bild vor Augen von einem Sarg, der von vier Männern in Robe getragen wird, alles schwarz und dahinter einfach in Zweierreihen gefühlt eine lange, lange Schlange an nur schwarz gekleideten Menschen, die irgendwann an einem Grab ankommen und dann mit einer Schaufel Erde auf den Sarg kippen.
Mhm.
Das ist das Bild. Damit bin ich jeden Sonntag gefühlt oder jeden zweiten Sonntag konfrontiert worden, ist jetzt zu groß, aber das habe ich jeden Sonntag gesehen.
Das verliert dann ja auch irgendwann. Also das, was heißt das denn, wenn man das jetzt immer sieht?
Ja,
ist das ja.
Man bekommt einfach einen emotionalen Abstand dazu, ja, würde ich sagen.
Und das ist, aber ist das gut oder ist es?
Weil den anderen Sonntag stand ich dann mit meiner Schnüre vor dem Parkplatz und habe das Brautauto drüber fahren lassen und Süßigkeiten bekommen. Weißt du, und diese beiden Momente lagen einfach so nah beieinander. Und grundsätzlich auch der Friedhof war für mich als Kind, also A, der Schulweg. Weil die Grundschule quasi hinter dem Friedhof lag. Das heißt, ich musste einmal schräg rüber. Und es war aber auch gleichzeitig am Wochenende die Mutprobe mit meiner damaligen besten Freundin und Nachbarin, mit der ich groß geworden bin. Wer traut sich mit Taschenlampe alleine nach ganz hinten ins schwarze Loch auf dem Friedhof? Und am Kindergeburtstag war es der Ort, an dem ich Räuber und Gendarm gespielt habe. Und den Tag danach fand dann wieder eine Beerdigung statt. Also es war so, ich habe einfach, glaube ich, eine andere Verbindung zu Friedhöfen und zu Kirchen, als andere das haben.
Ja.
Ja.
Und natürlich wird es Leute geben, die dir sagen, du hast diesen Ort entweiht. Ne? Und es wird Leute geben, die sagen, das ist genau richtig, dort das Leben stattfinden zu lassen. Ich muss immer eine Parallele jetzt ziehen zu den Stelen, zum Holocaust-Denkmal in Berlin-Mitte.
Mhm. Genau, ja.
Wo es auch immer wieder, und das ist auch okay, das finde ich genau, das ist okay.
Du, ich weiß ja auch gar nicht, ob ich jetzt, wenn meine Nichte, meine beiden Brüder haben Kinder jetzt und wohnen immer noch dort, wenn die jetzt auf dem Friedhof Räuber und Gendarm spielen würden, wüsste ich gar nicht, ob ich sagen würde, wollt ihr das nicht lieber mal hier nicht auf dem Friedhof, sondern auf dem Feld machen.
Mhm.
Aber ich war halt damals ein Kind. So. Und genau, wie du es gerade sagst, man kann es so oder so betrachten und ich weiß für mich gar nicht, wie ich damit richtig umgehen sollte.
Das Gute ist, dass niemand von dir da eine Eindeutigkeit verlangt.
Richtig.
Man muss es gar nicht.
Richtig.
Das ist das Schöne daran. Ne?
Ja.
Mhm. Was ist Schnüre?
Schnüre, das ist eine Schnur. Eine Schnur und an der Schnur waren Blumen befestigt. Und die spannt man quasi am Ausgang des Parkplatzes. Und wenn das Auto dann kommt, legt man sie auf den Boden, die Schnur. Also an jeder Seite steht ein Kind, ne? Und dann kann das Auto darüber fahren. Und dann hat jedes Brautauto, da wo die Braut sitzt, einen Korb mit Süßigkeiten. Und gibt den Kindern, die diese Schnur oder Schnüre halten, Süßigkeiten. Das war das Wichtigste.
Ja.
Ja.
Und aber in der Kirche selbst, also du bist kein Messdiener gewesen.
Ich habe mich auch in der Kirche nie wohl gefühlt. Das ist nochmal, also ne, ich habe jetzt gerade erzählt, wie toll ich diesen Ort davor fand. Dass der für mich eben nicht der Ort der Trauer war, sondern einfach mein Schulort, mein Schulgangort. In der Kirche, ich war nie, also auch ich wurde konfirmiert, weil man das eben wurde auf dem Land, ne?
Ich weiß, dass du dir dafür einen Fernseher gekauft hast.
Genau, dafür habe ich mir einen Fernseher gekauft.
Das hast du mal erzählt, einen sehr teuren.
Bei Kurt, ja, genau. Kurt habe ich das letztens erzählt. Genau, und trotzdem war die Kirche auch immer der Ort, an dem ich wusste, dass ich niemals heiraten werde oder heiraten darf. Nun, das steckte auch, also jetzt seit 2017 ist die Ehe in Deutschland legalisiert. Mittlerweile müssen wir
die gleichgeschlechtliche, genau. Wir haben noch gar nicht thematisiert, dass du homosexuell bist. Das hast du jetzt gerade zum ersten Mal gemacht.
Genau, weil man es ja auch gefühlt eigentlich nicht thematisieren muss, aber dadurch, dass ich dann natürlich als
Musicals mitgebracht hast.
Und Musicals weiß man, danke mit dir. Einmal kurz in die Klischeebeutel reingreifen.
Das würde ich niemals machen.
Nein, das ist, ich verstehe das auch. Nee, dadurch, dass ich das natürlich auch in meinem, oder dadurch, dass mir die Homosexualität in meinem Job sehr lange als Barrikade im Weg lag und ich das jetzt.
Wir kommen da gleich, also wir können das gleich mal.
Genau, aber nee, ich wusste natürlich als Kind schon unterbewusst, ich weiß nicht, wann ich das für mich wirklich rausgefunden habe, in den frühen Teenie-Jahren, ne, dass ich homosexuell bin und wusste, das war noch vor 2017, lange vor 2017, dass ich in der Kirche niemals heiraten werde. So.
Das heißt aber offenbar, dass dir das Heiraten immer schon wichtig war. Also du wusstest, du willst heiraten, aber du wusstest auch, in der Kirche christlich wird das nicht stattfinden.
Ich glaube aber auch, weil ich in diesem Narrativ groß geworden bin. Ne, weil es ist ja total schwer, wenn du als Kind auf dem Land groß wirst, wo alles im Leben sich nach Tradition richtet, sich da irgendwann mal raus zu befreien. Das passiert ja erst, wenn du das Land, wenn du das wirklich verlässt. So mit 18, als ich nach Berlin gezogen bin. Also meine Abnabelung fand schon vorher statt, weil ich als Kind angefangen habe zu drehen und dadurch irgendwie relativ schnell mit anderen Erwachsenen auch in Gespräche gekommen bin, ne? Und andere Gesellschaftsformen kennenlernen durfte. Aber klar, du wächst auf und jeden Sonntag findet eine Hochzeit vor der Tür statt. Natürlich heiratest du oder denkst du, ich werde heiraten.
Interessant. So. Wir sind sozusagen jetzt auf der Hälfte. Das ist jetzt Bergfest. Mhm. Und dieses Bergfest feiern wir mit Circle of Life. Hat was zu tun mit König der Löwen. Was hast du da mitgebracht und wie könntest du es anmoderieren?
Okay, also es hätte für mich gar nicht die Musical-Version sein können. Es war klar für mich, dass einer der 8 Songs ein Disney-Song sein muss. Aus verschiedenen Gründen. Disney hat mich einfach mein Leben lang bis heute begleitet. Da kann ich ja später noch was zu erzählen. Ja. Und es ist eigentlich unmöglich für mich, den einen Disney-Song rauszupicken. Aber ich habe jetzt mal einfach mit einer der allerschönsten von Elton John komponiert, Circle of Life aus Der König der Löwen mitgebracht.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Sie können sich diverse Gespräche noch anhören über die ARD Audiothek, falls Sie jetzt erst auf den Geschmack gekommen sind, oder über YouTube, über die Radio 1 Seite. Henning Baum, Thelma Boabeng, Jagoda Marinic, Maximilian Mund, Sepp Schellhorn, Conny from the Block, Petra Schmidt-Schaller, Armin Müller-Stahl, Maris Rauch, die Sie auch als Künstlerin Volane vielleicht kennen, Anna Duschime, Jördis Triebel, Nicolette Krebitz, Kerstin Ott und viele andere. Heute ist der Schauspieler Yannick Schümann hier zu Gast, ein gebürtiger Hamburger. Oder sagt man dann Bergedorfer?
Nee, Hamburger.
Hamburger,
natürlich. 040 haben wir als Vorwahl, ist uns ganz wichtig. Nee,
das ist wichtig. Das ist wichtig. Das weiß ich nur aus Pinneberg, dass da, ne, dass Pinneberger immer so ein bisschen denken, ah, die paar Meter hätten jetzt noch gefehlt.
Genau, und die Hamburger sind auch gar nicht so gut, auf die Pinneberger zu sprechen.
Aber das ist ein ganz anderes Thema. Deine Brüder, die Jungs haben alle Fußball gespielt, das war nicht dein Ding. Du hast getanzt. Mhm. Billy Elliot, I will dance, genau. Ist auch nicht zufällig auf deinem Oberschenkel gelandet. Nee, nicht, dass du hier nackt sitzt, aber ich habe gelesen,
dass ich mich daran erinnern, was ich jemals schon mal gesagt habe und mich jedes Mal wieder zu wundern, was du alles weißt.
Nein.
Ja, ist auch unheimlich. Aber okay, genau, Billy ist auf meinem Oberschenkel.
Wie alt warst du, als du dir das hast stechen lassen?
7.
Das wäre toll. Das war super.
Nee, pass auf, das ist mein letztes Tattoo, was ich mir habe stechen lassen vor vielleicht 5 Jahren.
Na, wenn du es so formulierst, willst du nach den anderen gefragt werden.
Nee.
Aber du hast...
Okay, ich schieße. Nein, ich habe wirklich doch, ich kann es kurz erzählen. Ich habe noch einmal das Firmenlogo von meinem Adventschallenger, von dem ich gerade erzählt habe.
Wie bitte?
Ja, weil wir haben ein super Logo und die Freundinnen, das sind einfach 3 missglückte Häuser vom Nikolaus. Nebeneinander. Es sieht relativ cool aus und wir haben das alle als Tattoo auf unserem Körper. Das ist irgendwie so eine kleine Verbindung.
Ja, gut. Das
dann mein erstes Tattoo. Muss man jetzt mit Abstand betrachten, sind die Heiligtümer des Todes von Harry Potter, weil ich ein Harry Potter Kind bin. Groß geworden mit Harry Potter, für mich schönste Geschichte. Aber ich muss mich natürlich oder will mich auch ganz klar von der Autorin distanzieren, ne, und muss richtig so Werk und Autor oder Autorin trennen voneinander. Deswegen jetzt so eine kleine Sünde. Aber damals konnte ich auch noch nicht wissen, wie sie gegen Transmenschen hatet. Und genau, Billy Elliot habe ich mir stechen lassen, weil Billy eigentlich ich bin, mit kleinen Unterschieden, aber der Film hat mich, ich habe den im Kino damals geguckt und hat mich einfach wahnsinnig inspiriert, weil er in einem englischen Vorort, Kleinstadt groß geworden ist und alle waren Boxen und er hat dann irgendwann angefangen zu tanzen und das ist so die Parallele zu meiner Familie, alle haben Fußball gespielt und ich habe getanzt. Ich wurde dann aber von meinen Eltern unterstützt und Billy wurde erst nicht unterstützt von seinem Vater. Und das ist der Unterschied. Aber genau, am Ende sind wir beide in der Kunstszene gelandet. Mhm.
Wie erklärst du dir, dass deine Eltern, vielleicht einfach weil sie so sind, wie sie sind und auch schon immer so waren, so entspannt reagiert haben, auch auf dein späteres Outing? Das ist in vielen Familien, auch wenn da ganz viel Liebe im Spiel ist, für viele ist das immer noch so ein Move, den sie irgendwie nicht machen können, aus irgendwelchen Gründen. Glaubst du, dass du, ich glaube, mit Jochen Schropp habe ich mal darüber gesprochen, dass er auch sagte, das war doch klar, ich habe mit Puppen gespielt. Das war schon so ein erster Hinweis. Er hat es natürlich nicht so einfach so gesagt, aber dass er sich so erklärte, dass Eltern sich vielleicht schon Gedanken machen oder der wollte mir immer die Haare machen, so, ja, aber.
Ja, all das ist bei uns auch passiert, ne? Also,
ja.
Aber ich habe wirklich mit meinen Eltern so oft das Gespräch geführt und gefragt, Mama, Papa, ihr könnt's mir jetzt sagen. Ihr wusstet das doch. Ihr könntet es doch nicht gewusst haben. Alle um uns herum wussten's. Und die sagen wirklich, dass sie es nicht wussten.
Letztendlich ist es ja auch dieses Gespräch, überhaupt das Outing, du wirst oft in Interviews gebeten, diese Geschichte zu erzählen, auch weil du zu diesen 185 Schauspielerinnen und Schauspielern gehörst, die bei Act Out gesagt haben, hier, wir sind bisexuell, wir sind schwul, transsexuell, wie auch immer, homosexuell, wo man so denkt, ja, ist das Ambiguitätstheorie, dass man einerseits, dass man diesen Widerspruch kennt, dass man es nicht nochmal besonders hervorheben will, wenn man denkt, nein, es soll einfach gar nicht erwähnenswert sein. Es soll selbstverständlich sein. Andererseits wissen wir aber, es ist für viele Menschen noch nicht selbstverständlich und muss vielleicht so lange wiederholt und thematisiert werden, bis sie dann sagen, okay, weißt du, ja, komm, mach wie du denkst, es stört mich nicht mehr.
Genau das ist es. Also in meiner Wunschvorstellung leben wir in einer Gesellschaft, in der wir überhaupt nicht danach gefragt werden und das auch nicht wichtig ist, wen wir lieben. Aber da sind wir ja leider immer noch nicht und wir gehen ja auch gerade wieder so ein bisschen in die falsche Richtung. Ja. Ne? Und deswegen, allein um sich mal vorzustellen, dass ich ich habe das Foto mit meinem Verlobten 2 Monate vor Act Out gepostet und ich hatte mit den InitiatorInnen von Act Out auch das Gespräch, weil ich hatte für mich den Entschluss gefasst, dass ich das tun werde. Und dann war das bei Act Out was wie so ein Kettenbrief. Kennt jemand noch eine queere Kollegin oder Kollegen und dann haben wir miteinander telefoniert und dann sind es diese 185, diese hohe, große Zahl geworden.
Ne? Lass uns noch mal kurz einordnen, wann das genau war. 2020?
2021. Im Februar war Act Out im Süddeutschen Magazin.
Um zu sagen, also wirklich für die Leute, die es gar nicht mitbekommen haben.
Das waren einfach 185 Schauspieler und Schauspielerinnen, die gemeinsam gesagt haben, wir sind queer. Und das hat so große Wellen geschlagen, dass selbst der Hollywood Reporter darüber berichtet hat in Amerika, weil das einfach weltweit noch nicht passiert ist. Es ist immer noch, ich habe gestern mit Felix wieder drüber, also Felix ist mein Verlobter, ich habe mit Felix drüber geredet, welche A-List Hollywood Schauspieler sind schwul und uns sind ganz wenige eingefallen. Und dann auch die Frage, was ist A-List, ne, was ist B-List, aber jetzt so die, die jetzt in dem Dolby Theater zur Oscar-Verleihung sitzen. Es kann ja nicht sein, dass da niemand schwul ist. Das heißt, es ist einfach in den Staaten, es muss noch so ein krasses Verbot sein oder es muss so krass davor gewarnt werden, dass man seine Sexualität öffentlich macht, dass sich das einfach immer noch niemand traut. Und in Deutschland ist das 2021 passiert und zwei Monate vorher habe ich ein Foto gepostet mit Felix und war der erste junge Schauspieler, der das gemacht hat. Und ein halbes Jahr später hat die Serie Sissy in Cannes Premiere gefeiert und dann haben Felix und ich uns entschieden, dass wir den Teppich gemeinsam machen.
In der du mitspielst.
Genau, und
du
spielst, ich, Franz, Franz. Den sehr toxisch männlichen Kaiser. Und dann haben Felix und ich uns entschieden, dass wir den Teppich zusammen gehen werden. Und es war das erste gleichgeschlechtliche Paar auf dem Teppich.
Wahnsinn.
Und es war total abgefahren, das war ich mir gar nicht so bewusst, ne? Aber wenn man sich das mal vorstellt, dass das erst 5 Jahre her ist. Und klar, man kann jetzt sagen, es ist jetzt schon 5 Jahre her, wir müssen nicht bitte wieder drüber reden, weil das muss auch jetzt irgendwann mal bei allen angekommen sein. Aber nein, so ist es eben nicht, wie du es gerade sagtest. Und es muss einfach so lange immer wieder besprochen werden, bis die Leute checken, dass das einfach schön ist, wenn man liebt. So.
Das ist so irre, das geht mir auch nicht in den Kopf. Ich versuche es irgendwie nachzuvollziehen. Denn ich habe das Gefühl, wenn ich es nachvollziehen kann, dann wird einem klarer, wo man da auch vielleicht so einen Hebel ansetzen kann, um zu sagen, aber Moment mal, warte doch mal, guck doch mal, was ist das? Ist das eine Bedrohung? Also wer bedroht da wen? Letztendlich sind, wenn wir jetzt auch da vom Stereotyp ausgehen, die Männer, die gegen Homosexualität sind oder die ich nenne das sofort schwulenfeindlich agieren, sind oft auch diejenigen, die Schnittmenge ist sehr hoch, die frauenfeindlich agieren. Ne? Also da gibt es gibt tausend Nuancen, es gibt auch frauenfeindliche Homosexuelle, es gibt auch queerfeindliche Frauen, also es gibt von allem etwas, aber ich glaube jetzt so die größte Gruppe, die mir jetzt einfällt, ist die sagen, Frauen an den Herd und Frauen auch nicht irgendwie sexuelle Selbstbestimmung und so weiter und Homosexualität ist krank. Und das sind aber oft die Typen, die Männer, die sich fast nur mit Männern umgeben. Also die im Grunde ein unglaublich homophiles Leben leben. Die auch andere Männer küssen und umarmen zur Begrüßung und eigentlich ihre ganze Zeit permanent mit Männern verbringen. Also ihre Kernzeit. Und man so denkt, was ist jetzt das Problem? Diese letzten 5 Zentimeter Sexualität, das muss doch einfach völlig scheißegal sein. Was ist es? Du wirst da wahrscheinlich noch mehr drüber nachgedacht haben als ich.
Ja, aber natürlich genauso wenig eine Antwort gefunden haben. Das ist genau die Frage, die man sich stellt. Warum können Leute irgendwas dagegen haben? Oder was auszusetzen haben? An zwei Menschen sind glücklich miteinander. Ich verstehe es nicht.
Nein.
So.
Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass eine amerikanische Kontaktbörse damit drohte, wenn nicht bald weniger queerfeindliche Politik gemacht wird, all die Politiker zu benennen und zu outen sozusagen.
Wirklich?
Die in dieser Börse sozusagen nach Partnern suchen. Das war wirklich so ein Move, wo ich so dachte, wow, ja, Datenschutz, my ass, genau, komm, Leute, mach das, zeig den Leuten,
ja
wirklich, das wäre mal konsequent, weil das ist nämlich diese ganze Bigotterie, was ja auch den Profisport angeht beispielsweise, ist ja nicht nur, ne, Schauspielende, sondern es sind ja auch Sportler und Sportlerinnen. Nach wie vor. Okay.
Ja. Da könnten wir uns jetzt stundenlang drüber unterhalten, ne? Das ist ein Thema, das findet kein Ende. Das ist, wir können einfach, oder ich, und das ist auch das, was ich dazu noch sagen möchte. Ich will meinen Glauben nicht verlieren, dass wir uns irgendwann so akzeptieren, wie wir sind. Und uns die Freiheiten lassen, so zu sein, wie wir sein wollen, oder auch zu lieben, wen wir lieben wollen. Und ich, auch wenn es gerade wirklich alles irgendwie sehr, sehr dunkel aussieht, glaube ich daran, dass wir da irgendwann hinkommen werden.
Stay with me, hast du mitgebracht. Sam Smith.
Passt doch.
Wofür steht der Song?
Also das ist jetzt auch wieder so wie gerade der Disney-Song, ne? Es ist Sam Smith als Künstler, den ich mitgebracht habe, weil er als queere Person in der Öffentlichkeit wahnsinnig präsent ist und seine Konzerte, ich war auf seiner letzten Tournee, seiner Gloria-Tournee, war ich mit Felix und dann, er kam auf die Bühne und hat Stay With Me gesungen, das war der Eröffnungssong, das war glaube ich auch sein allererster Hit. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber Felix ist wirklich nicht so nah am Wasser gebaut wie ich. Wir haben Rotz und Wasser geheult. Das habe ich noch nie erlebt. Das war das intensivste Konzerterlebnis. Der hat irgendwas in mir getriggert mit seiner Stimme live. Das konnte ich nicht verstehen. Es war aber auch der 1. Mai. Ich war leicht alkoholisiert vom bisschen vorher auf der Straße tanzen. Das heißt, ich weiß nicht, inwiefern hat er Alkohol mit reingespielt. Jetzt spielte er aber letztes Jahr auf dem Lollapalooza als Headliner und hat quasi eine abgespeckte Version dieser Tour nochmal auf die Bühne gebracht und hat also wieder mit Stay With Me angefangen. Wir waren natürlich da und haben wieder sofort angefangen zu weinen.
Worauf muss ich mich jetzt?
Unalkoholisiert. Nee, ich bleib jetzt trocken. Also gut. Wortspiel, haha. Also ich fange jetzt nicht an zu weinen, aber es ist, der berührt mich mit seinen Songs einfach so wahnsinnig. Der steht ein für queeres Leben und ist einfach ein toller Sänger. Und ich glaube auch ein toller Typ.
Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan.
Ich kann bestätigen, hier blieben beide Augen trocken.
Ja.
Jannik Schümann ist zu Gast in der Hörbar Rust. Dieser Sprung im wahrsten Sinne vielleicht von ein bisschen tanzen. Du bist dann, deine Mutter hat auch ein bisschen getanzt und du warst dann einmal in der Woche auch, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, in einer Tanzschule und so und dann ein bisschen Jazzdance, ein bisschen Hip-Hop. Und wahrscheinlich war klar, der Junge wird irgendwas Künstlerisches machen, mhm. Oder? Habt ihr da mal drüber gesprochen? Wo deine Interessen liegen? Hast du ein Instrument gelernt?
Ich hab früher Klavier gespielt. Das ist eine interessante Frage. Ich muss mal meine Eltern fragen, was glaubtet ihr, was ich später machen werde? Dadurch, dass ich aber seit ich 9 Jahre alt war, wusste, dass ich Schauspieler und das auch ausformuliert habe, haben die vielleicht einfach mit nichts anderem gerechnet.
Sie haben sich für einen Moment noch dagegen gestemmt, sanft. Eine Freundin deiner Mutter war diejenige, die wusste, dass Nachwuchsdarsteller gesucht werden, ne?
Genau,
für
richtig.
Amadeus.
Genau.
Und die,
Mozart heißt das Stück übrigens.
Ach so, entschuldige bitte.
Nee, alles gut.
Mozart. Ja, Amadeus war der Film.
Amadeus war der Film und meine Rolle hieß Amadeus. Genau, also weil er heißt einfach Amadeus.
Okay, ja.
Genau, gut. Aber das Stück hieß Mozart, genau. Und die haben gesucht.
Die haben gesucht, deine Eltern haben dann irgendwann zugestimmt, dass du zu diesem Casting gehst und du wurdest dann auch genommen. Und dadurch, dass ihr Kinderdarsteller wart, gab es verschiedene, ne? Ihr wart, glaube ich, 9 oder. Mhm. Oder
genau, 9 waren,
ne? Wir. Das ist ja dann sonst rechtlich nicht anders zu machen. Und das lief dann wahrscheinlich ganz normal, parallel zur Schule, kann ich mir vorstellen. Proben und so weiter. Aber sowas speist sich ja dann wahrscheinlich auch, die Energie wirst du vielleicht dadurch gekriegt haben, dass es dir so viel Spaß gemacht hat.
Ja, das hat mir einfach so, es war, und es ist bis jetzt immer noch die schönste Zeit meines Lebens gewesen. Das kann ich wirklich sagen. Ja, das hat, die Mozart-Zeit war, das war auf jeden Fall die wichtigste Zeit in meinem Leben, weil das war der erste Moment, davon habe ich ja gerade ein bisschen erzählt, dass ich in eine andere Welt eingetaucht bin. Ich habe zum ersten Mal, und das wurde ich mir alles erst später bewusst, als ich mal meine queere Findung quasi selbst reflektiert habe, aber ich habe zum ersten Mal queere Menschen kennengelernt überhaupt. Weil bei mir auf dem Land und in dem Freundinnenkreis meiner Eltern sind alles weiße Cis-Menschen. Ne? So.
weiße Menschen heißt, genau, das sind dann Menschen, die in den klassischen heteronormativen, kann man auch sagen, oder irgendwie auch immer Beziehungen leben, ne? Vater, Mutter, Kind,
genau,
sowas.
Mit ihrem eigenen Geschlecht, mit ihrem biologischen Geschlecht sich identifizieren können. Und genau, es gab einfach keine People of Color und es gab keine queeren Menschen und es gab also all das, was das Leben bunt und besonders macht, habe ich erst später kennengelernt.
Oder abwechslungsreich, sagen wir es so. Genau. Besonders kann dein Leben ja schon vorher
genau,
sein.
Das war es auch, aber abwechselnd, das ist richtig, genau. Und da war ich auf einmal in einer Gruppe von Menschen und habe mich da so wohl gefühlt. Es war richtig, da habe ich richtig gemerkt, irgendwie, ah, hier gehöre ich hin. Mhm. Aus verschiedensten Gründen. Mhm. Auf die Bühne, ich habe die Bühne geliebt, ich habe das Schauspielen geliebt, ne? Ich habe alles geliebt daran.
Also so wie du es gerade erzählst, hast du da schon was gewusst, was du nicht hättest ausformulieren können? Das ist wie so ein
mit
wahrscheinlich,
Sicherheit.
Wo man dann so rückblickend sagt, ja, ich war am richtigen Platz, aber warum ich da war, warum ich das so empfunden habe, konnte ich damals noch nicht genau sehen. Mhm. Aber du hast ja dann auch weitergemacht, das heißt, es gab dann noch andere Musicals. Es gibt so ein Foto, das ich vorhin noch gesehen habe, kurz bevor du geklingelt hast, auf der, hilf mir, MS Europa oder so mit Udo Jürgens und so ein paar Leuten, weil du ja auch in diesem Udo Jürgens Musical mitgemacht hast. Ich war noch niemals in New York.
Genau, da war ich 15 in Hamburg und das war die Uraufführung und da lebte Udo Jürgens noch und das war, auf der MS Europa fand die Cast-Präsentation statt und da war ich quasi stellvertretend für die Kinderrolle, die sehr groß war in dem Stück, stand ich oder durfte quasi mich präsentieren. Und dann, weil ich mit Musical, habe ich ja Cats mitgebracht, das erste Musical, was ich mit 6 gesehen habe und mein Herz komplett verloren habe an Musicals und immer Cats im Kinderzimmer getanzt habe. Und ich dachte auch eine Zeit lang, dass ich Musicaldarsteller werde. Und dann habe ich aber festgestellt, dass ich gar nicht so gut singen kann. Und dann kam Home Video direkt nach dem Abi und deswegen dachte ich, nee, hier habe ich, glaube ich, bessere Chancen.
Home Video ist der Film geworden, der dich auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat.
Genau.
Über Cybermobbing schon damals, ne?
Das war der erste Film, der quasi Cybermobbing thematisiert hat.
2010 ungefähr?
2010 haben wir gedreht, genau, richtig, ja.
Und das war schon ein ziemlich heftiger Film. Mhm. Also da ohne eine klassische, lange Ausbildung reinzukommen, da muss man schon sagen, okay, alles klar, dann ist alles klar. Da haben Talent und Berufung und Leidenschaft irgendwie zusammengefunden. Erinnerst du dich daran, dass es dir leicht fiel? Denn das ist schon, ja, fiel es dir leicht?
Ja, also Home Video waren sehr intensive Dreharbeiten. Jonas Ney hat die Hauptrolle gespielt und Jonas ist einfach so ein krasser Kollege und Kilian Riethoff ist ein unfassbarer Regisseur, der auch danach noch so tolle Filme gedreht hat. Und ich glaube, also Kilian haben wir auch, es war ein verdammt gutes Drehbuch und Kilian hat irre gut Regie geführt, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und das ist es das, weil du auch gerade fragtest, Mozart neben der Schulzeit und so. Ich habe immer so viel Spaß und ich immer noch, ich betitel meinen Beruf nie als Beruf. Es ist irgendwie, das sind manchmal so lange Drehtage und man ist viel alleine und in anderen Städten und steht morgens früh auf und der Wecker klingelt manchmal um 4.30 Uhr und man hasst alles, aber man hat trotzdem die schönste Zeit und ist einfach ich darf einfach das beruflich machen, was ich liebe. Das ist richtig toll.
Wie haben deine Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert? Es kann so und so sein, ne? Ich habe schon Geschichten gehört, dass man gefeiert wird, dass die ganze Klasse stolz ist oder du wirst vielleicht auch ausgeschlossen. Ach, du glaubst wohl, dass du was Besseres bist.
Ja, also auch da hatte ich ganz viel Glück, muss ich sagen. Es war aber auch nie wirklich Thema, weil ich das aber auch nicht zum Thema habe machen oder werden lassen. Also ich habe einfach nicht wirklich drüber geredet, außer Leute haben mich gefragt, ne? Und meine Freundinnen, ich hatte natürlich fast nur Freundinnen früher, die wussten das alle und mit denen konnte ich auch drüber reden und die fanden es auch cool. Aber zum Glück hat mich auch der Rest der Klasse, hat das irgendwie, ja, gefeiert ist ein zu großes Wort, ne, aber haben das irgendwie akzeptiert und gut gefunden, aber es war auch kein Thema.
Du hast jetzt gerade gesagt, ich hatte nur Freundinnen.
Ja, fast.
Also da war noch Markus, ne? Oder kam
ja,
der erst später?
Markus ist später. Markus ist das.
Gut, wir laufen jetzt mal ein bisschen Richtung Gegenwart, aber hören vorher Adele, All I Ask. Sag was zu diesem Song bitte.
All I Ask ist einer der vielen traurigen Liebessongs von Adele. Und auch ich war einer der 100.000 Zuschauer in der ein Konzert in München gesehen hat, gerade letztes Jahr.
War das dieses Dorf, das da aufgebaut wurde?
Genau, es war diese Arena, die für sie gebaut wurde. Und es war klar, dass ich Adele einfach so groß sehe wie meinen kleinen Zeh. Und ganz weit weg. Aber ich wollte,
mein kleiner Zeh ist sehr, sehr klein.
Ja. Und ich wollte trotzdem Teil sein und ich wollte ihre Stimme einfach mal live hören. Und das war einer der schönsten Konzerterfahrungen.
I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know.
Yannick, hast du mal deinen Schlüssel verloren?
Ist das eine Fangfrage?
Nein, das ist eine ganz normale Frage.
Okay.
Wie könnte das eine Fangfrage sein?
Nee,
Ich habe ihn nämlich neulich gefunden. Oder wie?
Weil ich war ja gestern in deiner Wohnung.
Ja,
nee, es war eine Fangfrage, weil ich dachte, ist das wieder eine Geschichte, die du irgendwo gelesen hast?
Ist das wieder eine Geschichte? Das wird immer schlimmer. Was denn?
Ist das, was du über mich weißt? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, aber also ich verliere sehr viele Dinge.
Ja?
Ja, also schon auch. Und habe auch oft das Glück, dass es dann gefunden und abgegeben wird. Und den Schlüssel, glaube ich, habe ich noch nicht verloren.
Hast du jemals selbst was ins Fundbüro gebracht?
Ja. War also es war kein Fundbüro, aber es war eine Tasche, die ich am, gefunden habe.
Da war so weißes Pulver drin und 200 Millionen Euro. Und ich dachte,
da habe ich nichts von genommen. Nee, es war eine Tasche, die ich neben dem Fahrradweg gefunden habe und dann einfach klassisch Portemonnaie und recherchiert, wo diese Person sein könnte.
Ja.
Dann ist sie zu mir gekommen und hat sich
das abgeholt. Ach, wie schön, das hat toll.
Ja,
ja, das finde ich gut. So, also da bist also du mit dieser sehr frühen Erfahrung schon auf der Bühne.
Mhm.
Mit 14 warst du schon so weit, zu deinem Vater zu sagen,
ich bin weg, in 4 Jahren.
In 4 Jahren, adieu Montreux. Und das hast du auch durchgezogen.
Mhm.
Du bist nach Berlin gezogen, hast aber vorher die Ausbildung in Hamburg gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, nicht ganz. Also ich bin wöchentlich zu einer Schauspielschule gegangen. Das war, aber da waren ganz viele auch in meiner Gruppe, die das einfach so als, wie zum Fußball, ja, so als Hobby gemacht haben.
Mhm.
Und das war für mich aber wie eine Ausbildung, weil ich das über 7 Jahre lang gemacht habe.
Okay.
Auf eine klassische Schule bin ich ja nie gegangen, auf eine Schauspielschule. Also ich bin auf eine Schule gegangen, aber nicht auf eine Schauspielschule.
Als du nach Berlin gekommen bist, hast du einen Job im Wachsfigurenkabinett angenommen. Ich finde das toll, weil endlich gibt es da mal jemanden, den ich fragen kann, was ziehen Menschen daraus? Also ich verstehe schon immer nicht, wie man sich neben jemandem fotografieren lassen will. Aber dann auch noch jemand, der nicht mal echt ist.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, dass auch ich als 17-Jähriger in London war mit meiner besten Freundin, ins Wachsfigurenkabinett gegangen bin und es toll fand. Ich habe dann in Berlin darin gearbeitet und habe jetzt natürlich eine komplett andere Einstellung, nämlich, wer seid ihr, die hier
ja,
hingehen?
Oder, ja.
Es ist ja vollkommen daneben.
Ich würde es gerne verstehen.
Die Figuren noch gar nicht mal so schön aussehen.
Vielleicht ist das der einzige Grund, warum Leute, die wir lustig finden, schon mal im Wachsfigurenkabinett waren, weil sie sagen, weil ich mich totlache, wie Ronaldo da aussieht oder
ja,
so.
Ja, ich glaube aber nicht. Ich glaube, die finden es dann wirklich, die wollen dann wirklich mit Jack Sparrow ein Foto haben.
Ja.
Das einzig Spannende darin ist, dass man sieht, wie groß die Menschen sind.
Weil das eine echte,
genau.
Weil das 1:1.
Ja.
Ja, super spannend.
Wenn man sich mal die Frage stellt, wie groß sind die eigentlich
ja.
alle?
Ja, so. Gut. Also 2010 nach Berlin, da kam dann auch Home Video raus, sehr erfolgreich. 2012 kam raus, da muss man ja auch immer zurückrechnen, wann das wurde ja dann 1,5 Jahre vorher gedreht, Mittlere Reife, auch ein wichtiger Film. Dann dein Kinodebüt 2012, Barbara von Christian Petzold. Und deine Agentin, du hast es vorhin schon angedeutet, die dir geraten hat, sei mal ein bisschen vorsichtig mit deinem Privatleben, geh vielleicht nicht unbedingt damit raus, dass du homosexuell bist, wobei alle um dich herum es wussten und es für alle selbstverständlich war. Es ist ja dann schon auch noch erstaunlich, dass, wenn alle das wussten und du dich auch gezeigt hast, dass die Presse nicht draufgesprungen ist.
Da müssen wir dazu sagen, dass wir Glück haben, in Deutschland zu leben und nicht in den Staaten, wo wir von Paparazzis verfolgt werden würden. Ne? Hier wissen das auch weiß es auch die Presse von Leuten, die nicht bei Act Out dabei waren, und lassen sie aber in Ruhe. Und das finde ich wirklich sehr, sehr wertschätzend und bin ich ganz dankbar, dass das möglich ist. Ne? So ein offenes Geheimnis.
Ab 2014 hast du das Glück gehabt, das freut mich immer für Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn man dann weiß, es gibt so Mehrteiler. Also so, das sind so Sachen, auf die man sich verlassen kann, oder auch Serien. Ne? Mhm. Die Diplomatin mit Natalia Werner, da seid ihr viel gereist. Und ich glaube, als es losging, die erste Episode habt ihr, glaube ich, in Bangkok gedreht. Und du hast mal gesagt, sinngemäß, das folgt dort ganz eigenen Regeln. Was hast du damit gemeint? Weißt du das noch?
Also nicht nur in Bangkok, der letzte Teil wurde in Rom gedreht und es war auch ein komplettes Desaster, weil es einfach, also wir sind ja wahnsinnig deutsch, ne? Alles muss nach Regeln laufen. Die Dispo, also mit den Zeiten, wann was passiert, wann was gedreht wird, wann man Mittag macht, wann Schluss ist, das ist ja so deutsch, sich an all diese Regeln zu halten. Und dort, ich weiß nicht, ob das jetzt auch anders wäre, aber ich habe eine Autoszene gehabt. Ich war im ersten Teil, ich wurde dann irgendwann ihr Assistent und im ersten Teil war ich nur ihr Fahrer von der Carla Lorenz, der Rolle von Natalia. Und ich bin in Bangkok mit ihr quasi Auto gefahren und sie saß auf der Rückbank. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ich meine, ich hatte 4 Jahre lang meinen Führerschein, ne? Nie Gedanken darüber gemacht, dass es in Bangkok,
dass Linksverkehr ist
in Bangkok. Und normalerweise in Deutschland ist man auch immer auf so einem Trailer, das heißt auf so einem Wagen, wo das Auto denn drauf ist. Und jetzt kommen wir zu, es gibt keine Regeln. Ich wurde den Drehtag davor gefragt, ob ich mal kurz Auto fahren lernen möchte im Linksverkehr. Und dann dachte ich, ja, muss ich selbst fahren? Und meinte, ja. Und dann aber auch nicht eine kleine Straße, sondern ein Highway. Riesige Kreuzungen. Natalia auf der Rückbank. Die Kamerafrau im Fußraum des Beifahrersitzes. Oh, der Tonmann im Kofferraum liegend. Und die Regisseurin im Fußraum der Rückbank liegend, zu Natalias Füßen. Das heißt, ich hatte einfach 4 Menschen im Auto und war für deren Leben zuständig.
Wie haben die sich denn erst gefühlt? Frag mal den Tonmann im Kofferraum. Ich weiß es nicht. Aber
es war ganz schlimm.
Weil ich erinnere mich noch Bali, aber das ist wirklich lange her. Und da habe ich mir auch nur so ein Knattermofa geliehen. Und dass ich da nicht ums Leben gekommen bin, ist sowieso, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da sind 1000 Schrauben während der Fahrt immer abgefallen und so. Aber auch da ist ja Linksverkehr. Und mit einem Auto hätte ich mir das, aber da waren viele Straßen so, dass die wirklich nur einspurig in jede Richtung waren. Also da damals.
Ja, da nicht. Und du musst dir auch vorstellen, ich kann ja nicht mich aufs Autofahren konzentrieren. Ich muss ja über den Rückspiegel mit ihr kommunizieren und Text aufsagen und spielen. Oh Gott. Ich durfte nicht irritiert gucken. Ich war
schweißgebadet,
wahnsinnig cooler Chauffeur.
Oh Gott.
Das war ganz katastrophal. Aber es ist geil. Das liebe ich ja an dem Job auch so, dass man einfach in diese Situation geschmissen wird und du kannst einfach nichts machen. Es gab ja nicht die Alternative, ich sag's mal jetzt nicht.
Okay. Also gäbe es keine Angst, die groß genug ist.
Also, es ist schon, ne? Also man hat schon. Ich habe ganz viele in den Sissy-Staffeln ganz viele Kriegssequenzen gedreht und vor allem auch nach dem letzten Vorfall mit Alec Baldwin in Amerika, wo die Pistole Munition hatte und jetzt kurz danach stand ich am Set mit 200 Komparsinnen und alle hatten Gewehre in ihren Händen und ich musste permanent schießen und so. Da man ist schon vorsichtiger, ne? Und ich lasse mir das alles und das nicht nur, weil ich das fordere, sondern auch, weil es von der Produktion verlangt wird. Es wird wirklich ganz, ganz oft gezeigt, wie sicher alles ist und so. Aber das heißt, es nimmt schon an Sicherheitsmaßnahmen zu und ich würde jetzt vielleicht auch heutzutage nicht mehr so naiv in die Situation reingehen wie damals, als ich 2014 dann Auto gefahren bin in Bangkok. Das war vielleicht auch einfach so eine naive Anfang 20er Aktion.
Letztendlich ist ja das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Sissy-Szenen auch. Ich weiß, du spielst auf so 2 Tage an, in denen, 150 Komparsinnen und Komparsen, oder man muss es, glaube ich, gar nicht gendern, weil es ist ein Schlachtfeld, es waren Soldaten. Und das bedeutet ja nicht nur, dass eins in das andere greifen muss. Also das müssen wir uns auch, glaube ich, als Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder vergegenwärtigen, dass man sieht dann so Kampfszenen. Und ich glaube, in dem Fall ist es sogar ein One-Take gewesen. Also das heißt, da entsteht eine besondere Qualität dadurch, dass die Kameras auch nicht abgesetzt werden, dass es keine Schnitte gibt, sondern dass man dieser Choreografie folgt. Und wenn 150 Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise bewegen müssen, und wir reden hier nicht über ein Yoga-Retreat, sondern wir reden über ein Schlachtfeld, wo es zu Detonationen kommt, wo Menschen hinfallen, auf andere fallen, aber nicht so fallen dürfen, dass die dann sich wiederum verletzen, aber es soll aussehen, als wären sie tot und so weiter und so fort. Und du hast da quasi als eine der Hauptfiguren auch möglicherweise die größte Verantwortung dafür. Das stelle ich mir schon wirklich ziemlich anstrengend vor.
Ich habe schon wieder nasse Hände. Es war es waren mit die besondersten Dreharbeiten, die ich hatte. Aber es war auch ganz, ganz stressig, aber schön stressig. Mhm. Wir hatten das tollste Stunt-Team, was auch auf Netflix, Exterritorial, kam raus. Ein deutscher Actionfilm, der sich wirklich zeigen lassen kann und wirklich mit amerikanischen Actionfilmen
sich messen kann.
Sich messen kann, genau. Und da hat auch das Stunt-Team mit dran gearbeitet. Und wir hatten uns 2 Wochen lang auf diese Kampfszenen vorbereitet. Und ich war perfekt vorbereitet. Also sie haben gesagt, das muss so doll ins Muscle Memory übergehen, die Bewegung.
Muscle Memory, auch ein tolles Wort.
Ja, also Muskelerinnerung, was sagt man dazu?
Ja.
Also die Bewegungsabläufe, weil am Ende ist es eine Choreografie. Und das ist die Art und Weise, wie ich mich dem nähern konnte. Weil natürlich, ich konnte nie irgendwelchen Kampfsport ausüben, weil ich das so dämlich finde, weil ich einfach kampfdämlich finde. Ne? Ich habe da keinen Zugang zu gefunden. Mhm. Und jetzt musste ich, weil ich als Kaiser in den Krieg gezogen bin. Und ich habe mich über den Tanz dran genähert, weil am Ende ist es eine Choreo, die ich lernen musste und ich musste mich ducken und wenn ich das vergesse, mich zu ducken, dann habe ich eine Faust im Gesicht und vor mir stand der litauische Stuntman, der auch noch der Bodyguard des Präsidenten war und der war ein riesiger Schrank so und mit diesen Männern habe ich, die alle so toll waren übrigens, habe ich diese Choreo gelernt und du sprachst gerade Detonation an, die wurden positioniert, die haben immer eine halbe Stunde gedauert, bis sie wieder reinstalliert werden können, sodass man auch nicht super oft diesen Take wiederholen kann. Außerdem geht die Puste aus, man hat auch irgendwann nicht mehr die Kraft und die Sonne geht unter. Aber der Kameramann war die ganze Zeit auf mir, der stand vor mir und ich war einfach zentral im Bild. Das heißt, wenn ich einen Fehler gemacht hätte, dann wäre der ganze Take im Eimer.
Das
und
meine ich.
Man konnte es nicht so oft wiederholen. Und es war wirklich... Ich musste davor so viele Atemübungen machen, dass ich mich konzentriere und runterkomme, weil ich wusste, die nächsten 90 Sekunden, 2 Minuten, da muss ich funktionieren.
Das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor, einerseits runterzukommen, andererseits hochzufahren. Weil ne, das ist ja auch Adrenalin, los, komm, nutz das. Aber das dann zu kanalisieren, das ist...
Das ist das Wundermittel Adrenalin, ne? Das schafft ja alles. Das ist so krass.
Beyoncé hast du mitgebracht, Alien Superstar, damit beschreibt sie sich wahrscheinlich selbst, denn das nichts anderes ist sie.
Sie ist ein Alien Superstar.
Oder?
Ja.
Aber würdest du, jetzt, du hast 2 Sekunden, möchtest du Beyoncé sein, ja oder nein?
Nein.
Okay, gut. Möchtest du irgendjemand anders sein?
Da darf ich jetzt nicht nur 2 Sekunden haben, weiß ich nicht. Ich bin schon sehr, sehr glücklich und zufrieden mit meinem Leben.
Ja.
Ich möchte aber, dass Beyoncé weiterhin existiert, weil ich möchte sie weiterhin bewundern dürfen.
Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system.
I'm one of one. I'm number one. I'm the only one.
I'm number one, I'm the only one. Madonna lässt grüßen. Das ist schon alles sehr selbstsicher, aber ja klar.
Die ist einfach, finde ich, einer der absolut living legends. Also es ist halt so wie, ich bin ganz traurig, Tina Turner nie live gesehen zu haben oder Michael Jackson. Ne, wenn man sich irgendwann die Frage stellt, wen hättest du gerne mal live performen, also sehen wollen, dann ist Beyoncé definitiv, müsste in der Liste stehen.
Welchen Superstar oder Schauspieler auch von früher, keine Ahnung, auch von ganz früher, hättest du jetzt die Möglichkeit, jemanden ins Leben zurückzuholen?
Boah, wirklich?
Wen würdest du? Ja, also du guckst mich jetzt gerade an, als nein, ja, nur in der Fantasie natürlich. Ich kann dir nichts versprechen.
Ja, weil das ist so, die Frage ist, warum, ne? Warum wollte ich diese Person wieder haben? Weil ich weiterhin oder weil ich auf die Konzerte gehen möchte oder weil sie irgendwie mysteriös verstorben sind und ich würde gerne wissen, was mit Lady Di wirklich passiert ist.
Ach.
So.
Wirklich?
Zum Beispiel.
Was denkst du denn, was da war?
Mord?
Wirklich?
Ja. Ich finde die Lady Di-Geschichte super spannend. Aber auch, weil ich mich natürlich damit nochmal beschäftigt habe, weil Sissy ja eigentlich die Lady Di-Geschichte ein Jahrhundert davor ist.
Wie lustig, weil ich habe nämlich, als ich gelesen habe, so ab 2021 hast du diese 4 Staffeln Sissy gedreht, kann man auf RTL Plus nach wie vor sehen. Dann gab es aber auch Die Kaiserin, Corsage und Sissy und ich. Mhm. Also das heißt, dieser Sissy-Mythos, der ja eigentlich, wo man so sagt, ist doch nun auch schon erzählt. Es gab auch so und so viele Remakes. Und da habe ich so gedacht, das ist wie mit Lady Di und ihrem Leben. Alle 3 Jahre habe ich das Gefühl, wird das neu verfilmt. Wird irgendeine Darstellerin gesucht, der man die Haare kurz schneidet und die schüchtern etwas schräg von unten nach oben gucken muss. Und ich frage mich, warum, was macht diesen Mythos so groß und warum lässt man, ist das die Freude daran, dass es ein Mythos ist?
Also Mythen sind einfach toll, ne? Und müssen, glaube ich, lebendig bleiben. Ich glaube, wir Menschen sind von Monarchien fasziniert. Nun leben wir in Deutschland nicht in einer Monarchie, aber ich glaube, so das Ganze, das hat für mich so was Märchenhaftes. Schlösser, König, Königin, Kaiser, Kaiserin. Ich bin ganz froh, dass wir nicht in einer Monarchie leben, aber wir haben hier zwei. Wir haben einmal eine Prinzessin und eine Anwärterin auf Königin und wir haben die Kaiserin. Und beide fühlten sich einfach wahnsinnig eingeschlossen und eingeengt in ihrer goldenen Corsage und in dem Käfig. Und erzählt wurde bisher ja, aber ich meine, wir sind ja groß geworden mit der Erzählung von Romy Schneiders Sissy-Version, nämlich, dass es alles super sugarcoated und sie liebt ihren Kaiser und die haben einfach das schönste Leben überhaupt. Und nun haben wir mit unserer Sissy-Version auch nicht, also wir bedienen uns natürlich auch an fiktionalen Mitteln oder fiktiven Mitteln, aber ich glaube, wir zeigen schon, wie es eher hätte ablaufen können. Nämlich, dass da eine Frau ist, die im jungen Alter verheiratet wurde mit einem Kaiser, die sich vielleicht anfangs auch geliebt haben, aber dann sich einfach wahnsinnig unwohl gefühlt wurde, weil ihr jegliche Freiheit genommen wurde. Und das ist, glaube ich, das, was uns daran so fasziniert.
Der Alltag vieler Frauen.
Ja, vieler Menschen, vieler Frauen, ja. Ja.
Ja. Ja. Gut, was hervorzuheben ist,
ja,
wäre Disco 76, mhm, auch eine Serie, die man noch sehen kann. Mhm. Völlig andere Rolle. Mhm. Du bist Robert und du siehst O-Ton, deine Mutter, ein bisschen aus wie dein Vater, mhm, damals.
So sieht's aus.
Toll. Ich glaube, das Tollste für dich daran war die Vorbereitung auf diese Rolle.
Ja, es war so geil. Ich durfte ein halbes Jahr privaten Tanzunterricht nehmen, weil ich tanzen lernen, genau, es war so ein bisschen, ich bin so ein bisschen der John Travolta auf der Tanzfläche, ne? Und innerhalb der Geschichte bin ich angetreten bei einem Tanzwettbewerb. Das heißt, ich musste Hebungen lernen und wirklich Tanzchoreografien. Oh. Und habe jetzt nicht die klassische Hebefigur gemacht, aber schon so, man nennt es Affen. Ich habe meine Tanzpartnerin Emma Nova um meinen Körper rumgeschleudert und auffangen müssen. Und
wie geht's ihr?
Noch gut.
Ist eine klassische Hebefigur diese Dirty Dancing?
Ich habe gerade angespielt. Aber ich habe einen Helikopter zum Beispiel gemacht, habe ich sie so hochgehoben und so um mich herum, also so hochgewirbelt.
Wie geht's ihr?
Gut. Es war einfach richtig geil. Ich durfte ein halbes Jahr mit tollen Tänzern und Tänzerinnen tanzen lernen. Mega.
Okay.
Ich freue mich auf das nächste, was ich lernen darf.
Ja, aber wir haben ja jetzt auch leider nicht mehr so viel Zeit. Aber in jedem Fall sollten wir ganz kurz über High Stakes sprechen, dass heute Abend oder die Serie, die heute Abend Premiere feiert und die ist aber schon seit dem 5. September in der ZDF-Mediathek gibt. Das ist eine ZDF-Neo-Produktion. Mhm. Und wie viele Teile hat sie und worum geht es?
6 Episoden gibt es. Ist eine Serie über eine junge Muslima, die einen Praktikumsplatz bei der NASA in Amerika bekommt und dafür 25.000 Euro braucht, weil sie für den Flug und die Unterkunft selbst aufkommen soll. Und ihre Familie unterstützt ihren Berufswunsch nicht. Der Bruder darf machen, was er will und bekommt alle Freiheiten und die Frau im Hause, die soll gefälligst doch bei ihrer Tante anfangen zu arbeiten. Sie braucht trotzdem dieses Geld und gerät an ein Hinterzimmer in einem Club, wo Poker gespielt wird, illegale Pokerrunden. Und dort beobachtet sie, dass man sehr schnell an viel Geld kommt und dort trifft sie auf mich, Vincent. der Geschäftsführer in diesem Club ist. Und der findet sehr schnell heraus, dass sie aufgrund ihres Physikstudiums dieses Spiel einfach wahnsinnig schnell durchschaut. Weil am Ende ist Poker ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Und ich habe auch dafür, weil ich gerade über Vorbereitung gesprochen habe, ich habe Workshops bekommen im Casino von einem Dealer, weil ich natürlich das Pokerspiel erstmal verstehen musste. Und ich habe da feststellen können, dass es eigentlich die ganze Zeit nur um Wahrscheinlichkeitsrechnung geht. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn diese Karte gespielt wird und so. Und das kann die Hauptrolle halt sehr gut durchschauen. Und ich bringe ihr das Pokerspielen bei. Darum geht's.
Schöner Plot. Klingt interessant.
Ist einfach wahnsinnig spannend, weil Religion und Spielsucht und Vertrauen und Gefahr, das wird so ganz viele Liebe, ganz viele tolle Themen.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du bist gut zu ihr. Ich habe das noch nicht gesehen.
Sag ich dir noch nicht.
Nee, danke. Spoilerwarnung, gar nichts. Hier kommt nichts über unsere Lippen. Gut, dann gehen wir raus mit Alexander Hamilton.
Ich habe einen Song mitbringen wollen, auch aus einem Musical, weil viele Leute, wenn sie an Musicals denken, an eben Cats oder Phantom der Oper denken. Und es gibt aber auch wahnsinnig moderne Musicals, wie zum Beispiel Hamilton von Lin-Manuel Miranda. Und es ist ein Hip-Hop-Rap-Musical. Und der erste Song dieses Musicals heißt Alexander Hamilton. Und das Musical hat es geschafft, in die Popkultur zu kommen. Es ist einfach als wahnsinnig großartiges Stück, wenn man die Chance hat, das zu sehen in New York oder London, sollte man es auf jeden Fall tun. Und das ist der Opener und das ist ein toller Beweis dafür, dass Musicals heutzutage nicht nur Tralala und Ich bin groß und Jazzhands sind, sondern auch sehr modern sein können.
Vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Für die ganze tolle Liste, die du mitgebracht hast und für all die Geschichten. Ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst. Wenn Sie dieses Gespräch nochmal von Anfang an hören wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, natürlich ist jederzeit das Podcast nachzuhören, wenn Sie uns schreiben möchten. Dann bitte hörbar@radio1.de und nicht vergessen, High Stakes läuft schon ein bisschen länger, aber heute Abend im ZDF und ansonsten in der ZDF-Mediathek. Vielen Dank, lieber Yannick.
Danke dir. Ciao, ciao.
How does a bastard? Orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.